SWR 2 Tandem
Rakete
mit Roland Wagner. Hallo. Stroh zu Gold spinnen, das war im Märchen Rumpelstilzchen eine sagenumwobene Eigenschaft, allerdings auch mit ein bisschen tragischem Ausgang, fast jedenfalls. Unser Studiogast heute kann etwas ganz Ähnliches, nur braucht er dafür kein Stroh, sondern etwas, was es noch viel häufiger gibt auf der Welt, nämlich Sand. Herzlich willkommen, Tim Bengel.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wie hast du das gemacht, mit Sand so erfolgreich zu werden?
Ja, die grundlegende Idee war eigentlich, mal die Dinge anders zu machen als die anderen. Und ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass die meisten Künstler eher mit Ölfarben malen, mit Wasserfarben, also mit Aquarellen oder vielleicht auch mit Zeichnungen arbeiten. Und ich wollte einfach die Dinge anders machen, habe verschiedene Materialien ausprobiert und bei dem Sand bin ich irgendwie hängen geblieben. Das hat mich fasziniert. Das war noch nicht besetztes Gebiet und habe da versucht, mal das beste Ergebnis zu erzielen. Das ist mir auch von Anfang an ziemlich gut gelungen. Und ja, der Erfolg spricht für sich.
Du sagst, du bist am Sand hängen geblieben. Sand hat ja die Eigenschaft, dass er eben nicht hängen bleibt, sondern überall durchrieselt. Wie schaffst du es, dass der Sand an deinen Bildern hängen bleibt?
Also der Sand bleibt auf der Leinwand hängen mit einem speziellen Industrieklebstoff. Also für den habe ich auch mehrere Versuche gebraucht, bis ich den passenden gefunden habe. Da wird erstmal die komplette Leinwand mit einem Industrieklebstoff bestrichen. Der trocknet über mehrere Monate. Also der hat eher die Eigenschaft, konstant haftend zu sein. Und darauf wird dann der Sand Sandkorn für Sandkorn aufgetragen. Neuerdings arbeite ich auch noch mit Blattgold oder mit anderen Edelmetallen, die dann ein bisschen ein i-Tüpfelchen noch in das Motiv reingeben. Und ja, man braucht dann eben Wochen und manchmal sogar Monate, bis ein Motiv fertig ist. Also der Rekord liegt jetzt bei 3 Monaten für das Schloss von Versailles, weil es einfach so viele kleine Details hat und im Endeffekt muss halt jedes Sandkorn da sitzen, wo es nachher hingehört.
Mhm. Also auch eine richtige anstrengende Arbeit, so hört sich's an.
Ja, eher eine meditative Arbeit schon. Also ich konzentriere mich dann auf das Bild, habe die Ohren aber offen. Also ich höre dann auch oft Hörbücher an über Philosophie oder gucke auch mal einen Film nebenher. Aber man kommt dann schon zur Ruhe.
Was für Bildinhalte? Du hast gerade gesagt Schloss von Versailles. Wie kann ich mir jetzt deine Bilder vorstellen? Ist das eher gegenständlich oder abstrakt? Oder wo liegst du da?
Also die Bilder haben angefangen mit Porträts. Das erste Bild war ja dann eher ein Just-for-Fun-Projekt, ein Porträt von meinem Dad. Und entwickelt hat sich das bis heute eher in Richtung Architektur, weil Architektur finde ich schwieriger darzustellen, weil eben ein Gebäude ist, ein lebloses Objekt. Und die Schwierigkeit liegt darin, in das leblose Objekt Leben einzuhauchen, durch die Perspektive oder durch die Stellen, die man dann nachher betont, durch Gold oder durch Schatten oder eben durch Weglassen von der Kontur. Das ist schwieriger wie ein Gesicht, weil im Endeffekt Gesichter, Porträts, die strahlen immer Leben aus. Die sind immer relativ spannend, aber ich mag eher die Herausforderung und bin dann eben jetzt fast komplett auf Architektur gewechselt.
Du hast gesagt, du wechselst Perspektiven. Wie ist es nochmal mit dem Abstraktheitsgrad und Gegenständlichkeitsgrad? Wo liegst du da?
Also viele Bilder sind relativ gegenständlich. Man erkennt dann schon deutlich, welches Gebäude abgezeichnet ist. Für die neue Serie, die jetzt in New York präsentiert wird, diesen September, wird es aber etwas abstrakter. Also da sind auch zum Teil Serien in der Serie, die vom Gegenständlichkeitsgrad immer abstrakter werden. Also auf dem ersten Bild erkennt man ganz klar zum Beispiel eine Brücke, auf dem zweiten kann man es noch erahnen, auf dem dritten bleiben dann nur noch Linien übrig. Also man sieht da so ein bisschen so einen Prozess. Und das finde ich eben auch spannend, weil ich will nicht immer das, oder ich kann auch nicht immer das Gleiche machen. Ich muss verschiedene Dinge ausprobieren, sonst wird es mir langweilig. Und deswegen kommen jetzt auch neue Perspektiven einfach.
Tim Bengel, sehr erfolgreich, haben wir ja vorhin schon irgendwie angedeutet. Du hast es ja selbst auch so gesagt und jetzt ist auch gerade schon das Stichwort New York gefallen. Jetzt gib mal noch die dritte Zutat dazu. Wie alt bist du?
Ich bin 25.
Tim Bengel, unser Gast in der SWR 2 Rakete heute. Am 7. September eröffnest du in Manhattan eine Ausstellung, wahrscheinlich der Traum vieler Künstler. Wie hast du das geschafft mit 25 Jahren?
Mein Durchbruch war dann die Videos, die ich zu meinen Werken selbst produziert habe. Also ich sehe das eher so ein bisschen als Performance-Videos. In denen wird eben gezeigt, wie man so ein Bild erstellen kann aus dem Sand und Gold, wie man wirklich den Sand in die Hand nimmt, ihn durch die Finger rieseln lässt, ihn nachher auf die Leinwand klebt, ganz vorsichtig mit dem Skalpell an die richtige Stelle rückt, die Konturen bildet und dann zum Schluss in einem ziemlich überraschenden Moment die Leinwand hochstellt. Der überflüssige Sand fällt dann auf den Boden und das Motiv kommt dann in einem Wow-Effekt zum Vorschein. Und die Videos im Internet haben sich eben ziemlich krass verbreitet. Das war schon von mir so erhofft natürlich. Dass es aber so krass wird, habe ich nicht gedacht. Also mittlerweile haben echt eine Viertelmilliarde Menschen die Videos schon gesehen.
Eine Viertelmilliarde? Ja, 250 Millionen?
Richtig. Ich habe es nicht schwarz auf weiß, aber das könnte die meistgesehene Kunstperformance der Welt sein. Und die hat dann eben auch der Galerist in Manhattan gesehen und hat mich daraufhin eingeladen.
Sag mal, und das klang so, als hättest du das fast aus Versehen entdeckt, dass das so ein toller Effekt ist. Oder wie viel Planung war da dabei?
Ja, es war schon auch ein bisschen kalkuliert. Ich habe mir eher am Anfang das Problem gehabt, dass die Leute sind auf Kunstmessen an meinen Bildern vorbeigelaufen. Die haben halt nur gesehen schwarz-weiß, wussten, haben gedacht, das wären Drucke oder Fotografien, aber haben sich gar nicht genau angeschaut, weil auf einer Kunstmesse, da hast du gefühlt 10 Sekunden pro Bild, damit du durchkommst. Und da gehst du natürlich schnell weiter. Und ich musste mir dann überlegen, okay, wie kann ich das den Menschen beibringen, dass hinter meinen Bildern steckt einfach mehr, da steckt richtig viel Arbeit dahinter, da steckt eine neue Idee dahinter, was einzigartig ist. Und dann kam mir die Idee mit den Videos. Man muss den Leuten zeigen, wie das funktioniert, was alles dahinter steckt. Und so hat sich das relativ schnell verbreitet. Also ich mache jetzt seit 2,5 Jahren erst die Kunst, die ich jetzt mache. Und ich denke, so schnell jetzt eine Ausstellung in New York zu haben, verdanke ich dann eben auch gerade den Videos.
Erzähl mal, wer hat denn dann angerufen? Das war jemand, der hat es gesehen im Internet, dein Video, dein Performance-Video von deinem Sand, dem fallenden Sand, und hat dann einen Telefonhörer in die Hand genommen und dich angerufen, oder wie lief das?
Also es ging über E-Mail erstmal. Also zu der Zeit, wo die Videos richtig viral gingen, da kamen zum Teil 300, 400 Anfragen pro Tag rein aus der ganzen Welt und ich konnte die gar nicht alle beantworten. Ich habe nur so erstmal sporadisch drüber geschaut und die meisten einfach konnte ich einfach gar nicht beantworten aus der zeitlichen Gründen. Aber eine E-Mail ist mir dann doch aufgefallen vom Absender Guggenheim, weil es ja eben doch ein ziemlich bekannter Name in der Kunstwelt ist. Und der Absender war dann eben der Philippe Hörle Guggenheim aus New York, der Enkel von der berühmten Peggy, der jetzt auch vor 2 Jahren eine Galerie gegründet hat in Chelsea auf Manhattan, also in dem Epizentrum der Kunstwelt.
Jetzt dachte ich schon, du stellst jetzt im Guggenheim Museum aus.
Noch nicht, ne, so weit bin ich dann doch noch nicht mit 25. Und der hat dann erstmal so das Gespräch gesucht, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich bin dann auch gleich nach New York geflogen, habe mir die Galerie mal angeschaut und wir haben dann, das war im Dezember, jetzt vor einem Dreivierteljahr, die Ausstellung auf September geplant und seitdem habe ich auch keine anderen Bilder mehr angefangen, sondern mich nur auf die Serie konzentriert, die dann auch in New York zu sehen sein wird.
Wie viele sind das? Wie viele Bilder?
Das sind jetzt 17 Stück. Und das in einem Dreivierteljahr, wenn man weiß, wie viel Arbeit hinter jedem Bild steckt, weiß man, dass es ein recht straffes Programm gewesen ist. Also die Nächte waren kurz.
Nur disziplinierte Arbeit oder ist auch kreativ irgendwie schwierig gewesen, da unter Druck so viel zu produzieren?
Also das Gute war, wo ich auch nach New York geflogen bin, bin ich auch noch nach San Francisco. Also gerade die kreativen Städte habe ich da auch mitgenommen. Die Architektur hat mich von der inspirieren lassen. Das heißt, ich hatte da jetzt nicht viele Probleme, da die passenden Motive zu finden. Das war eigentlich nicht die Schwierigkeit. Es war eher die Schwierigkeit, es zu koordinieren, dass man jede Material hier am richtigen Ort zur richtigen Zeit auch hat. Und eben ja 17 Bilder in einem Dreivierteljahr, manche, also das Größte ist jetzt 4x2,5 Meter.
Also richtig große Bilder.
Ja, richtig groß. Es muss ja natürlich auch der Galerie in New York würdig werden. Und da, ja, habe ich mein Bestes gegeben und ich denke, ich kann es auch schaffen, ja.
Und dann kann man deine Bilder ja natürlich auch kaufen dort, ne?
Man kann die Bilder auch kaufen, ja.
Was kosten denn deine Bilder so? So ungefähr.
Also es liegt auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Ich denke mal so, es wird jetzt ab 25.000 vielleicht losgehen. Aber sky is the limit. Mal schauen, wo das lang geht. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen, weil im Endeffekt macht auch der Galerist dann nachher die Preise und nicht ich. Für mich ist es auf jeden Fall, egal wie es kommt, viel Geld. Ich hoffe dann eher, dass es auch die richtigen Käufer finde, dass es in gute Hände kommt, ist mir dann fast wichtiger und nicht irgendwie in so seelenlose Kunsthandlungen landet.
Tim Bengel, der mit den Sandbildern, könnte man sagen, ist heute unser Studiogast hier in SWR 2 Tandem Rakete. Ein junger Künstler mit einem atemberaubenden Karrierestart. Du hast gerade schon erzählt, demnächst geht's los in New York. Was wird die Besucher dort erwarten? Ich meine natürlich deine Sand-Performance, also wieder, dass so ein Bild unter dem Sand in einer Sekunde sichtbar wird, ja, also dieser Wow-Effekt. Und was macht ihr noch dort, außer Bildern an der Wand?
Also primär geht es natürlich trotzdem um die Bilder an der Wand, um die 17 Stück, die da ausgestellt werden. Dann wird ein Bild wird dann auch revealed, also präsentiert da durch den Wow-Effekt. Und es gibt noch zusätzlich die Idee in einer Installation, also dass man auch einen Teil der Galerie komplett mit Sand aufschüttet, um den Besucher noch mehr in das Element eintauchen zu lassen, dass er wirklich die Schuhe ausziehen sollte, da durchlaufen darf, um dann auch zu begreifen, wie die Bilder überhaupt gemacht sind. Mhm. Weil nur etwas zu sehen oder auch zu spüren, das ist halt dann doch noch ein Unterschied.
Ja. Jetzt bist du ja der mit dem Sand, ne? Also der Künstler, der wirklich eine unglaubliche Popularität hat. Und ich habe mich so gefragt, du hast ja auch mit so vielen Prominenten schon zusammengearbeitet, mit Thomas de Maizière im Innenministerium. Und da könnte man jetzt viel aufzählen, ja? Und was ich mich frage, bist du eigentlich auch ein bisschen festgelegt jetzt auf dieses Ding mit dem Sand?
Die Intention war eigentlich, dass man mal die Dinge anders macht als die anderen. Und Sand war jetzt eigentlich nur ein Versuch oder ein Medium, was ich halt gewählt habe. Ich hätte auch ein anderes Medium wählen können oder ein anderes Material. Also darum ging es mir nie. Mir ging es eher um die Philosophie, mal einen anderen Weg zu gehen und trotzdem zu beweisen, dass es möglich ist, erfolgreich zu sein, wenn man von der Norm abweicht.
Mhm. Aber jetzt das, was du erlebst, also die Welt, in der deine Kunst stattfindet, Banken, Arbeitsgericht, hast du gesagt, wo du ausgestellt wirst und so, das ist ja schon so eine Welt, die, sagen wir mal so, nicht so fancy, kreativ, wild, verrückt ist, sondern schon eher so eine sehr konservative Kunstwelt. Wie erlebst du das, wie du sozusagen vom Kunstmarkt aufgegriffen wirst?
Am Anfang ist man natürlich erstmal froh, wenn man überhaupt auf Anerkennung trifft. Und dass man auch von seiner Kunst leben kann, ist natürlich auch ein Privileg. Also ich habe jetzt auch nicht mehr irgendwie die Verpflichtung, einem Brotjob nachzugehen, sondern ich habe jetzt echt das Glück, davon leben zu können und meine Vision umsetzen zu können. Man muss natürlich immer den Spagat auch finden aus, es sieht gut genug aus, um verkauft werden zu können und ich realisiere meine eigenen Visionen. Manchmal trifft sich das auch ganz gut. Man muss halt immer authentisch bleiben, man darf sich nicht irgendwie verkaufen. Und ja, sich selber einfach treu bleiben.
Aber wie macht man das? Also weil du bist jetzt so von null auf fünfstellige Beträge für deine Bilder gekommen in so 2,5 Jahren. Wie findest du, dass sozusagen die Kunstwelt da auch mit dir umgeht? Ist das auch manchmal so ein bisschen seelenlos, so nach dem Motto, das lässt sich verkaufen und den machen wir jetzt, den Tim Bengel?
Also so lange bin ich dann noch nicht dabei, dass ich jetzt hier schlechte Erfahrungen sammeln konnte. Das wird vielleicht in New York noch mehr werden, dass dich vielleicht jemand nur als Investment sieht. Aber bisher hatte ich schon immer das Glück, auch an Sammler zu kommen, die wirklich mich mögen, meine Kunst mögen und einfach das Besondere darin sehen, dass das was Einzigartiges ist, dass sie einfach gerne auch unterstützen möchten. Und jetzt so ein seelenloser Kunsthändler bin ich noch nicht geraten, zum Glück.
Wie gehst du mit Kritik um? Es gibt ja auch Leute, denen deine Bilder nicht gefallen oder die halt irgendwie sagen, das sei, was habe ich mir da rausgeschrieben, typische Galeriekunst oder halt sehr gegenständlich nett zum Angucken, aber halt sozusagen vom künstlerischen Gehalt nicht so doll jetzt von den Motiven. Was sagst du dazu?
Also ich finde Kritik prinzipiell immer gut, weil es erstens auch darauf schließt, dass die Leute sich mit dir befassen erstmal.
Das tut doch auch weh ein bisschen, oder?
Ja, ich denke, man kann ja gucken, ob man die annimmt oder nicht. Man muss die ja nicht an sich ranlassen. Also da stehe ich eigentlich dann eher drüber. Also erstmal, dass sie über dich reden, ist schon mal gut. Weil wenn jemand über dich redet, dann hast du schon mal verloren. Also lieber redet jemand schlecht über dich als gar nicht. So ist es halt auch in der Kunstwelt. Und ich versuche halt immer auch daraus zu lernen, aus der Kritik. Und denke, wenn die gerechtfertigt ist, dann ist es gut. Dann versuche ich mich zu verbessern, wenn die nicht gerechtfertigt ist. Dann kann ich halt auch nichts dran ändern. Und ja, das mit der Galerienkunst kommt natürlich drauf an. Jeder hat da seinen eigenen Begriff, was ist Kunst, was ist nicht Kunst. Bei mir ist es die Kunst nicht direkt in den Motiven zu finden, sondern eher in der Philosophie dahinter. Also, dass man mal einen anderen Weg geht. Vielleicht kann man auch den ganzen Versuch von mir, einen anderen Weg zu gehen und gegen den Strom ein bisschen zu schwimmen, als allgemeine Performance sehen und nicht in den Motiven der Bilder selbst gucken.
Was ist das Widerständige an, wo schwimmst du gegen den Strom?
Also es gibt da verschiedene Bereiche. Ich habe jetzt mich einerseits bewusst gegen ein bildendes Kunststudium ausgesprochen, was davor mir jeder gesagt hat, ohne ein Kunststudium kannst du, nimm dich keine Galerie, du wirst nie ein Bild verkaufen ohne Kunststudium. Da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, weil man muss Kunst nicht unbedingt lernen an der Schule, sondern Kunst ist eigentlich überall, du musst es einfach nur machen. Das habe ich bewiesen. Genauso haben die Lehrer, Professoren gesagt, okay, richtig erfolgreiche Maler, die malen mit Öl, heutzutage vielleicht auch, sind es vielleicht auch Fotografen oder Bildhauer. Und ich habe gesagt, nee, ich mache jetzt nichts mit Öl, sondern versuche ein anderes Material. Und am Anfang wurde ich da auch belächelt, mittlerweile werde ich da nicht mehr unbedingt belächelt, weil ich ja eben das Gegenteil auch gezeigt habe. Mhm. Und auch mit meinem Alter bin ich jetzt nicht so der klassische Künstler, der jetzt mit 25 schon so eine Einzelausstellung hat. Ist auch nicht typisch. Viele, die fangen erst so Anfang 30 auch ihr Kunststudium an. Und da schwimme ich gegen den Strom, jetzt auch mit den Social Media, haben viele Künstler und Galerien erst verteufelt. Die sagen, man sollte eher den klassischen Weg gehen über eine Galerie oder beziehungsweise man sollte warten, bis man von der Galerie entdeckt wird. Ich habe gesagt, nee, so lange habe ich keine Geduld. Ich muss einfach raus, ich muss meine Sachen zeigen. Ich hatte kein Geld, habe einfach die Social Media Plattformen für mich genutzt und bin jetzt da mit ein paar anderen Künstlern wie Banksy und Mr. Brainwash so eigentlich der Größte im Netz.
Wie bist du eigentlich zur Kunst gekommen? Gab es da auch so einen Punkt, wo du auf den Tisch getanzt hast und gesagt hast, jetzt, wo so ein göttlicher Strahl von oben kam und dir die Idee mit dem Sand eingab?
Also das ist eigentlich eine längere Geschichte. Den ersten Kontakt, wo ich mich auch noch dran erinnern kann, da war ich 9 oder 10 Jahre. Meine Mom hat mich mit in die Staatsgalerie genommen und ich habe halt die riesigen, abstrakten Bilder gesehen von Kandinsky, C.V. Twombly. Und ich habe es einfach nicht verstanden, so als kleiner Bub da mit den abstrakten Gemälden. Ich habe halt meine Mutter gefragt, was das sein soll. Und die hat halt gemeint, ja Kunst, die kriegen da Millionen dafür. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich will auch Millionen dafür. Ich will, keine Ahnung, mir mehr Lego kaufen oder Süßigkeiten.
Das war von Anfang an so eine Art Geschäftsmodell.
Ja, am Anfang an war das schon so. Ich habe gedacht, okay, es ist ja so einfach bunte Bilder zu malen und dafür Geld zu kriegen. Ich gedacht, das kann jedes Kind. Und dann habe ich mich halt hingesetzt zu Hause mit einem DIN A4 Blatt und habe halt den Kandinsky versucht zu imitieren und andere abstrakte Maler. Und ja, es sah schon so ähnlich aus, halt ein bisschen kleiner. Aber trotzdem wollte mir niemand meine Werke abkaufen.
Okay, daran hat es noch gefehlt.
Aber wahrscheinlich habe ich auch da schon begriffen, dass es in der Kunst nicht darum geht, Dinge oder andere Menschen zu imitieren, sondern genau im Gegenteil, neue Wege zu gehen. Und den Gedanke, den habe ich halt weitergetragen, bis ich dann schließlich mein Abitur gemacht habe und während dem Abitur auch schon einen Kunstwettbewerb gewonnen habe. Damals im Landkreis Esslingen, für so Gymnasiasten konnten ihre Arbeiten einreichen und alle haben Zeichnungen eingereicht. Ich habe halt eine riesige Collage eingereicht aus Geld. Ich habe verschiedene Geldmünzen halt zusammengeklebt, so eine riesige Europakarte. Die damals verschuldeten Länder, die sind ja heute immer noch verschuldet.
Oh, das ist ja doch ein politischer Ansatz.
Damals schon, richtig.
Jetzt hast du dich zurückgezogen.
Ja, damals habe ich wirklich gedacht, Kunst muss politisch sein, weil man das ja immer so gesagt bekommt. Mhm. Und habe es dann auch so gemacht, bis ich halt begriffen habe, man muss es eben nicht so machen wie die anderen. Das, also aus den Fehlern lernt man dann eben.
Aber das war die Erfolgsstufe, da hat es dann mal funktioniert.
Ja, da habe ich dann eben auch gelernt, dass man erfolgreich sein kann, gerade wenn man Dinge anders macht als die anderen. Also ich hätte jetzt auch versuchen können, die beste aller Zeichnungen zu produzieren, hätte da aber aus Hunderten rausstechen müssen. Mhm. Ich war dann mal im Endeffekt neben 100 Zeichnungen der Einzige, der eine Collage aus Geld gemacht hat. Und deswegen habe ich halt gewonnen.
Mhm. Und dann war dieser Topos gesetzt, also anders sein, es anders machen.
Genau, also anders sein, dann hat man es auch einfacher aufzufallen. Und im Endeffekt muss man auch mit seiner Kunst ja ein bisschen rausstechen, Aber sonst geht man einfach in der breiten Masse an Künstlern unter.
Was ja im Kreis Esslingen auch leicht passieren kann, ne? So im niederen Schwaben. Ich meine, ich weiß, wovon ich spreche. Erzähl doch mal, was für eine Höhle du eigentlich gekrochen bist.
Ich komme aus dem Landkreis Esslingen und habe da auch mein Abitur gemacht. Bin da aber jetzt nicht unbedingt aktiv. Also ich habe da zwar mein Atelier in einer alten Fabrikhalle, aber unterwegs bin ich eher im Ausland. Also ich war jetzt in Asien, hatte da mehrere Ausstellungen. Und jetzt geht es eben nach Amerika. Meine deutsche Karriere, die ist eigentlich jetzt auf Stuttgart beschränkt. Da hatte ich halt meine ersten Auftritte. Aber ich habe nie was in den kleineren Städten gemacht, weil da ist einfach eine zu kleine Masse an Menschen, wo ich erreichen kann. Und ich denke halt immer groß. Ich versuche viele Menschen zu erreichen und will halt hoch hinaus. Und deswegen war eigentlich meine Karriereleiter Stuttgart und dann raus in die Welt, so schnell wie es ging.
Fühlst du dich damit glücklich?
Ja, Glück, das ist jetzt halt eher eine philosophische Frage, was...
Eine Lebensgefühlfrage.
Glück überhaupt ist. Hm. Ich meine, Glück ist ja auch ein kontrastreicher Zustand. Wenn man immer nur glücklich ist, dann ist man eben doch nicht glücklich, sondern man muss auch mal Schwierigkeiten meistern, um danach das Glück vielleicht mehr wertschätzen zu können. Und den Kontrast habe ich eben auch. In Esslingen habe ich meine Ruhe. Wenn ich in die Welt gehe, dann ist es lauter, wird es mir vielleicht auch manchmal zu viel, wenn es eine längere Zeit ist. Hm.
Ich frage deshalb, ne, weil du bist 25 Jahre alt, seit 2,5 Jahren voll in der Kunst, sagst so, ne, also Esslingen, da steht zwar noch mein Atelier, aber ich halte mich schon gar nicht mehr so oft in Deutschland auf, weil demnächst bin ich auch in New York und sonst in Asien. Also du hast ja einen unglaublichen Hürdenflug als Künstler und ich frage mich, wo fliegst du denn noch hin? Wo zieht's dich noch hin? Wo leuchten deine Augen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich möchte auf jeden Fall nicht in die Geschichte eingehen als Sandkünstler, sondern eher als Künstler, der gegen Ideologien kämpft. Und das war jetzt eben nur der erste Schritt in die Richtung.
Gegen welche Ideologien? Habe ich das vorhin mit dem unpolitisch falsch verstanden, oder?
Ja, allgemein, also gegen alle anerzogenen Normen, sagen wir das mal so. Also was jetzt halt noch ein großes Anliegen von mir ist zum Beispiel der Karnismus. Das heißt, dass die Menschen beigebracht kriegen, wie sie welche Tiere zu behandeln haben zum Beispiel, was ja auch in jedem kulturellen Kreis anders ist. Manchmal, dass du Hunde essen, manchmal nicht. Manchmal, dass du Schweine essen, manchmal nicht. Und das sind halt alles menschliche Regeln und ich versuche halt darüber nachzudenken, einfach die Menschen zum Denken zu bewegen und das in den nächsten Jahren halt mehr auszubauen. Ich bin da jetzt natürlich noch ganz am Anfang, versuche die Menschen jetzt erstmal dazu bringen, über Kunst nachzudenken, was darf Kunst. Sind die Bilder, die ich mache, überhaupt Kunst oder nicht? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Und ich denke, ich habe noch eine lange Laufbahn vor mir und da wird auch noch viel anderes kommen auf jeden Fall.
Klingt gut. Bevor du hier entschwindest und dann nach New York, wer dich sehen will, gibt es noch Gelegenheiten vor September?
Die nächste Gelegenheit ist nächste Woche Donnerstag am 20.07. in der Alten Kanzlei in Stuttgart, also direkt am Schlossplatz, da kommt so eine Gruppenausstellung unter dem Titel Kunst, also ganz schwäbisch gehalten. Und da werden 7 junge Künstler ihre Bilder ausstellen, also von Fotografie über Tattoo-Kunst. Es gibt auch Malerei, denn meine Bilder werden auch zu sehen sein.
Im Internet muss man wahrscheinlich nicht lange suchen, wenn man Tim Bengel eingibt.
Ja, meine großen Plattformen sind natürlich in Facebook und Instagram über einfach Tim Bengel und Bengel wie der Engel mit einem B davor.
Das hat meine Oma auch immer gesagt.
Ja. Und sonst timbengel.com ist natürlich das Einfachste.
Schlussfrage, Tim. Die Frage steht einfach im Raum. Ne? Wer so viel Sand verbraucht, ja, wie bekommst du den? Mit dem Kipplaster? Hast du ein Sandlager?
Ja, der kommt tatsächlich per Post und ich habe schon ziemlich böse Blicke ernten müssen von meiner Postbotin, die dann echt auch das natürlich anliefern muss erstmal.
In Briefumschlägen, wo es dann rausrieselt, oder?
Ja, das sind immer in 1-Kilo-Tüten verpackt. Also wenn ich dann auch mal damit wegfliege mit dem Sand und vielleicht mal ein Bild in Asien gemacht habe, werde ich immer rausgezogen, weil das so sauber verpackte Tüten mit weißem Sand drin sieht dann doch ziemlich verdächtig aus. Mhm. Aber bisher ist immer alles gut gegangen.
Dann wünsche ich dir, dass du nicht wegfliegst mit deinem ganzen Sand. Der Lawrence von Arabien, der Kunst Tim Bengel, heute zu Gast in SWR 2 Rakete. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Redaktion dieser Sendung hatte Fabian Elsässer, in der Technik Rudyard Hasel. Mein Name ist Roland Wagner. Ich wünsche noch einen schönen Abend.